kurz in eigene Sache. Und zwar veranstalten wir am Dienstag, den 11. Juni um 17 Uhr einen Live-Workshop, wo ich dir genau zeige, wie du als Online-Shop in 2024 zur 7- bis 8-stelligen Marke werden kannst. Ich teile mit dir wirklich die exakten Strategien zum Kopieren aus über 10 Millionen Ad-Spend, 250 Kundenprojekten und einem eigenen 7-stelligen Online-Shop und wirklich die exakte Anleitung, wie du heutzutage profitabel Neukunden gewinnst. Das ist eine Wiederholung vom Workshop, den wir im Mai gemacht haben, weil einige Leute nicht live dabei sein konnten. Und es ist keine Aufzeichnung, sondern wirklich eine Live-Wiederholung, auch mit 1:1 Q&A am Ende, wo du mir deine persönlichen Fragen live stellen kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Der Link zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes. Und ich würde sagen, wer nicht dabei ist, der ist selber schuld. Wir sehen uns am Dienstag, den 11.06. um 17 Uhr im Live-Workshop.
Online-Shop-Geflüster. Psst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcast. Und heute haben wir einen Gast da, den ich mich ganz besonders freue, nämlich die liebe Dagmar von Kiss My Neon. Schön, dass du da bist, Dagmar.
Ja, danke schön. Danke für das Intro und auch schön, dass ich da sein darf. Das ist ein bisschen komischer Moment, weil ich ja eigentlich immer Fangirl war von deinem Podcast, natürlich auch von dir. Und jetzt sitze ich selbst hier und kann so über meine Marke sprechen, über den Aufbau. Das ist natürlich super. Vielen Dank dafür.
Mega gut. Ja, die Reise vom Podcast-Hörer zum Podcast-Gast. Ich kann mich noch an unser erstes Telefonat erinnern, Dagmar, wo ich dich angerufen habe, nachdem du dir bei uns einen Termin gebucht hast. Ja, genau. Da war der Fangirl-Moment auf jeden Fall real, aber passiert halt, wenn man jahrelang zuhört und dann plötzlich der Kontakt da ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir das heute machen, weil wir haben ja in den letzten, mittlerweile ist es ja über ein halbes Jahr, wo wir zusammenarbeiten. Und die Zusammenarbeit läuft ja einfach richtig gut. Es ist richtig gut vorangegangen seitdem und wollen wir heute mal so ein bisschen beleuchten. Das, was wir uns ja überlegt haben, nur einmal für die Zuhörenden, dass man einmal weiß, was sie erwartet, ist, dass wir einfach einmal reingehen in diese Reise, was ist passiert, wo standst du auch vorher und dann ganz konkret drei Aha-Momente, die du so hattest, sage ich mal, während der gemeinsamen Zeit, dass wir da reingehen und was du vielleicht auch heute anders machen würdest, rückblickend betrachtet. Mhm. Vielleicht holst du die Leute mal ab. Was machst du denn eigentlich, Dagmar, mit Kiss My Neon?
Also, was mache ich? Ja, also ich habe Kiss My Neon gegründet vor ungefähr 3 Jahren. Man kann es nicht ganz genau sagen, weil ich am Anfang es noch nicht voll Zeit gemacht habe und es deswegen noch nicht so ganz sagen kann, so da habe ich angefangen. Da habe ich zwar angefangen, aber nur so ein bisschen. So, und also Kiss My Neon ist ein Label für, ich würde mal sagen, für Lifestyle-Produkte, obwohl ich das Wort überhaupt nicht leiden kann, aber es ist so, wir machen Produkte, also wir designen und verkaufen Produkte im Bereich Fashion, Schmuck, Accessoires, aber auch Siebdruckposter für die Wände. Und wie man an unserem Namen unschwer erkennen kann, lieben wir Neon, also nicht die Farbe Neon, sondern wir lieben Neon. Und deswegen sind natürlich auch unsere Produkte ganz viel mit Neon. Und das ist unser USP. Ja, und nochmal zu meiner Anmerkung gerade mit den Lifestyle-Produkten. Ich meine, das ist ja immer, das klingt ja immer so, dass man so besonders hip und cool sein will. Sind wir natürlich auch, aber deswegen mag ich es eigentlich nicht, aber das Ding ist halt, dass wir unsere Produkte ganz bewusst so machen, dass, also die sind sehr, die zeigen so, wer man ist, und zwar Sommermensch, dass man jemand ist, der Good Vibes mag, keine negativen Vibes. Wir haben ja viele Elemente mit Smileys, Palmen und so, also alles, was so ein bisschen dieses Sommergefühl und Leichtigkeit und so weiter ausdrückt. Und natürlich ist es so, dass wir möchten, dass unsere Kunden, wenn die unsere Produkte kaufen und dann auch anhaben oder an der Wand hängen haben oder so, selber auch dieses Gefühl haben, also unsere Produkte machen glücklich, aber eben auch, dass sie dies so nach außen tragen können, ne? Also dass sie jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt heute auch einen Sweater an von Kiss By Neon, dass sie einfach den Sweater tragen, rausgehen und sagen, guck, wer ich bin, und damit den Leuten direkt klar machen, so wer sie sind, dass sie positive Menschen sind, Sommermenschen, und damit sind wir leider Lifestyle, ein Lifestyle-Label. Ja.
Ja, finde ich aber gut. Ich finde auch die Marke, ehrlich gesagt, auch von Anfang an schon stark. Also auch bevor wir uns kennengelernt haben, da war ja vom Fundament her, was die Marke angeht und das, was sie ausstrahlt, da habt ihr ja schon einen richtig guten Job gemacht. Vielleicht lass uns da mal reinstarten. Wir haben uns ja, glaube ich, kennengelernt im Oktober letztes Jahr.
Genau, Mitte Oktober
stand,
war das.
Genau, wo stand Kisma Neon da? Du meintest ja, du hast es da schon 2 Jahre ungefähr gemacht.
Ja,
dann genau. Ein bisschen drüber, hol uns da gerne mal ab.
Genau, also bei mir war das so, dass, also ich bin ja auch eher durch Zufall dazu gekommen, ein Label zu gründen. Also das war jetzt nicht so, dass ich nach der Schule gesagt habe, so und jetzt gründe ich ein Label und habe das gemacht, sondern erst über Umwege und dann auch mehr oder weniger zufällig. Also ich will da jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber es war einfach so, dass ich aus Gründen ein bisschen mehr Zeit hatte und dann mir so als Hobby ausgesucht habe, Armbänder zu machen. Das war damals so, hat es so ein bisschen angefangen, dieser Trend, so Armbänder aus Katsuki-Perlen zu machen. Die habe ich dann auch gemacht und habe dann aber, weil es ein bisschen eskaliert ist, ich auch heute gut befreundet bin mit den ganzen Paketboten, die damals täglich zu uns kamen, dann musste ich auch anfangen, die auch wieder loszuwerden, weil sonst hätte ich auch nicht mehr bestellen können. Habe dann deswegen einen Etsy-Shop gegründet. Das war also alles noch neben der Arbeit, ne? So. Und dann ist das aber einfach ganz gut gelaufen und ich habe so gemerkt, also mal davon abgesehen, dass es mich selber natürlich total begeistert hat und mir total Spaß gemacht hat und ich da gemerkt habe, boah, es macht A, Spaß, die Sachen zu kreieren, zu designen, aber eben auch sie zu verkaufen. Da habe ich schon gemerkt, steckt ein kleiner Kaufmann in mir drin. Und dann habe ich aber, weil ich dann auch irgendwie mehr wollte, auch einen echten Shop gemacht. Also neben dem Etsy-Shop dann irgendwann einen Shopify-Shop aufgezogen. Und dann ist es halt noch besser gelaufen. So, und dann stand ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gewusst habe, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Also entweder ich mache das jetzt weiter und muss dann aber aufhören, erstmal Drehbücher habe ich damals geschrieben, Drehbücher zu schreiben, weil ich einfach gemerkt habe, also wenn ich das ernsthaft machen will, ein Label aufzubauen, dann kann ich das hier nicht auf einer halben Arschbacke absitzen, wie man so schön sagt, sondern dann muss ich das einfach Vollzeit machen. So, weil ich habe ja auch ein bisschen Geld investiert und da habe ich auch so gemerkt, ja, das ist, war noch was da, aber wenn ich so weitergemacht hätte, wäre irgendwann einfach nichts mehr davon da gewesen. Und deswegen war klar, das funktioniert so nicht, ne? Und es wäre einfach sehr schade gewesen, weil die Kunden mir ja gleichzeitig das Feedback gegeben haben, dass sie unsere Sachen oder meine Sachen, damals war ich ja noch ganz alleine, total lieben. Und deswegen dachte ich, nein, das geht nicht. So, also war die Entscheidung da, ich mache es Vollzeit. So, und wo ich stand, als ich die Entscheidung getroffen habe, dann auch eben dich zu engagieren.
Ganz kurz, wann war das, als du gesagt hast, du machst es Vollzeit ungefähr?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin immer so schlecht in diesem, aber ich habe mit dem Nebenberuf sozusagen angefangen, da war Pandemie, das war auch, glaube ich, 19, oder? Und dann würde ich sagen, so 2 Jahre, 20? Ja, dann war es 2 Jahre später. Also dann habe ich 22 entschieden, es Vollzeit zu machen. So, und dann habe ich das quasi so, weiß ich nicht, so ein Jahr vielleicht so gemacht, so für mich. Zwar Vollzeit, aber dennoch nur ganz alleine. Und stand dann so bei, ich würde mal sagen, was war das damals? Ich glaube, so 10.000 Euro Umsatz im Monat ungefähr, weil bei uns, also bei mir war das so ganz klar, ich hatte ein Sommerprodukt, also eigentlich waren meine Verkäufe fast nur so Mai, Juni, Juli, August, September noch ein bisschen und im Oktober ist es zack, schlagartig runtergegangen. Also ich würde sagen, Umsatz hat sich um 80% verringert und das war für mich 2 Jahre lang dann so und auch normal. Und deswegen, das war auch da so, es war der Oktober, die Umsätze sind zurückgegangen. Ich stand, was weiß ich, bei 4.000 oder so, dann als ich dich engagiert habe. Ja, und dann, habe ich mich entschlossen, nachdem ich ein bisschen gezögert habe, weil ich so dachte, du erzählst in deinem Podcast ja immer, dass du deinen Kunden in den Arsch trittst. Und davor hatte ich so ein bisschen Angst, weil mir war klar, ich weiß, also weil ich hatte ja eine To-Do-Liste, wie ich immer so schön sage, die ging bis nach Bagdad, weil klar, mir war schon in der Theorie klar, okay, ich kann das machen, noch das, was das, so. Aber es war einfach so viel, dass ich den kompletten Fokus verloren hatte und vor lauter Bäumen einfach den Wald nicht mehr gesehen habe und irgendwie auch nicht wusste, wo fange ich jetzt an, was mache ich als erstes. Und dann habe ich mich da so ein bisschen in so einer, wie in so einer Sackgasse gesehen oder gefühlt und wusste aber, okay, da muss ich jetzt irgendwie raus. Ja, und wie gesagt, dann habe ich dich engagiert und das war der Anfang von nur noch 4 Stunden pro Nacht schlafen und nicht mehr 5. Nein, Scherz.
Ja, das war dann der Zeitpunkt, wo du herausgefunden hast, Moment mal, es funktioniert ja doch im Winter
und
es
ist gar kein Sommer. Ja, genau.
Ja, das war geil. Genau. Was waren denn zu dem Zeitpunkt, also letztes Jahr Oktober, was waren die Probleme, sage ich mal, die du da wirklich konkret hattest, also, die wir dann auch angegangen sind?
Ich würde sagen, dass also mein größtes Problem, mein so offensichtlichstes Problem war, was mich total geärgert hat, war, dass meine Conversion Rate so schlecht war. Natürlich jetzt im Nachhinein denke ich, das war natürlich nicht mein größtes Problem, aber ich habe es damals und so alles hat sich bei mir, weil ich das immer gehört habe, so eine Conversion Rate muss so 5% sein, alles drunter ist, da kannst du es eh vergessen und so. Und ich dachte immer so, ja, das gibt's doch gar nicht. Ich habe eine Conversion Rate von manchmal unter 1, aber ich habe doch so geile Produkte. Und es war tatsächlich, es waren super viele Leute auf meiner Seite, aber die haben halt, die wenigsten haben halt gekauft. So. Und deswegen war das so mein Hauptproblem. Aber natürlich war eigentlich mein größtes Problem, dass ich nicht vorwärts gekommen bin, dass ich meine To-Do Punkte auf der Liste nicht ordentlich sortieren konnte und dadurch gelähmt war, gar nichts, also im Prinzip gefühlt nichts mehr auf der To-Do-Liste abgehakt habe, weil ich irgendwie, oder beziehungsweise ich habe die leichten Sachen zuerst gemacht, um das Gefühl zu haben, ich tue was, aber ich habe ja nicht die wirklich wichtigen Dinge zuerst gemacht und eben, dass der Umsatz stagniert ist und dass ich einfach da nicht über diese Schwelle gekommen bin von 10 oder vielleicht dann okay mal in so einem Juli oder August auch mal 15.000 K, aber das war es dann halt auch, ne, so, und da wusste ich halt eben so, das geht so nicht mehr weiter und dann dann kamst du ja ins Spiel und dann wurde die Liste noch einfach sehr, sehr viel länger, aber der Vorteil war, sie war dann einfach strukturiert, also A, hatte ich halt einfach einen Sparringspartner, den ich ja nicht hatte, weil ich alleine gegründet habe und du hast mir halt einfach diese Sicherheit gegeben, zu sagen, okay, es ist doch schon mal alles, was da ist, ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Aber so, das und das und das sollten wir einfach nochmal anders machen. Dann habe ich erstmal den Shop überarbeitet. Also da gibt's ja, ich meine, das ist im Prinzip ja nur Handwerkszeug, ne? Also man weiß ja eigentlich genau, was man machen muss. Man muss es einfach nur machen, so. Und dann war es einfach für mich leichter zu wissen, das ist der Leitfaden. Bisschen, bisschen für Dummies, aber ja, das hat aber dann auch Spaß gemacht, weil ich dann auch wusste, es ist auf jeden Fall richtig, was ich jetzt gerade mache.
So. Ja, und auch den Mut haben, einfach mal bei 80% der Sachen zu sagen, ja, ist wichtig, aber nicht jetzt. Jetzt gerade ist das wichtig. Ich glaube, das ist das größte Problem. Weil du hast gerade eine Sache gesagt, die ich nochmal kurz aufgreifen will. Nämlich, man hört ja immer so viel, das und das sollte so sein und die Conversion Rate sollte bei 5% sein und so weiter. Genau. Ich glaube, das ist das Problem von ganz, 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 ganz vielen, dass man einfach so viel hört, aber halt dieser Fokus irgendwie fehlt dann auf die wirklich, wirklich wesentlichen Dinge. Und was ich bei dir extrem krass fand, waren zwei Punkte. Erstmal die Conversion Rate, das war ja dieser Shopify-Bug, der da am Start war. Das heißt, die war ja gar nicht so schlecht. Die war ja eigentlich gar nicht gut. So schlecht. Ne? Also ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Beratungsgespräch, als du noch nicht mal Kundin bei uns warst, haben wir uns das ja schon angeguckt und ich habe gesagt, Dagmar, wahrscheinlich können wir einfach aufdrehen und es wird funktionieren, so, weil an sich sieht das alles vernünftig aus, auch die Marketing-Effizienz etc. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ja dann eine Sache gefixt, mit dem Cookie-Banner war das ja, glaube ich, und dann zack, war die Conversion Rate.
Genau,
war die Conversion Rate ja bei 2-3%.
Ja, und das hat mir auch schon dann ein besseres Gefühl gegeben, weil ich dann ja auch wusste, eigentlich bin ich ja auf dem richtigen Weg. Ne? Das hat mich vorher einfach immer so wahnsinnig frustriert, weil ich bin schon jemand, der gerne schwarz auf weiß hat, wenn was funktioniert. So, und das war halt mit der Conversion halt immer so, schwarz auf weiß, nee, es funktioniert eigentlich nicht. Und dann dachte ich so, nee, warte mal, es funktioniert doch. Und klar konnten wir natürlich dann noch ganz viel verbessern, logisch, weil sonst hätte ich dich ja auch nicht gebraucht, weil die Conversion war ja gar nicht dann so mies, wie ich dachte. Aber ja, da gab es natürlich noch trotzdem andere Sachen zu tun und die haben mich dann einfach alle nach und nach verbessert. Also einfach, so das Ganze, den ganzen Shop einmal auf links gedreht. Wobei ich auch sagen muss, da ist heute noch, also wenn man jetzt auf meine Seite geht und denkt, oh, da ist jetzt alles schon, nee, ist noch nicht, weil einfach, dann gibt es ja auch noch mehr auf der Liste und dann stellt man ein paar Sachen vielleicht noch nach hinten, die auch erstmal noch nicht so ganz ultra wichtig sind. Also die wesentlichen Sachen habe ich erstmal gemacht, einfach so Trust-Elemente auf die Seite gebracht, die Produktbeschreibungen, also die Produktseiten nochmal überarbeitet und so weiter. Also ganz viel Zeug habe ich gemacht und aber eben auch so andere Sachen. Also ich bin ja kein Zahlenmensch und das war dann auch nochmal wichtig. Dann hast du mir irgendein Tool genannt, mit dem man auch erstmal ausrechnen konnte, wie muss denn überhaupt mein ROAS sein, damit ich dann profitabel bin und so weiter. Wusste ich ja auch vorher nicht. Und das gibt
ich glaube, das Tool, das nennt sich Excel.
Das Tool nennt sich nicht nur Excel, da muss ja auch noch mehr. Also eine Excel-Tabelle reicht nicht. Nee, das war ein Tool, da musste ich Sachen eintragen und dann hat er mir am Ende rausgespuckt, 2,2 oder irgendwie so, keine Ahnung.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Break-Even-ROAS-Rechner war. Das läuft ja aber über Excel, also es ist ja ein Google-Sheet, wir heute aber dann aber irgendwann noch, safe, also 100%, das ist ja erstmal das Wesentliche so, dass man das weiß. Und was wir ja dann irgendwann auch noch eingeführt haben, das war jetzt, glaube ich, erst dieses Jahr, Anfang des Jahres, war halt Live-Chamie, dass man halt diese Auswertung auch auf die Profitabilität einfach immer am Start hat, das ist ja das Wesentliche.
Genau.
Was ich gerade noch einmal sagen wollte, man sieht halt, oder was bei dir, was ich krass fand, du hast halt den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, ne? Weil
Ja,
als ich
so.
raufgeguckt habe, die Sachen, die ich erfrage, AdSpend und Umsatz, erstmal diese beiden Sachen und halt Neukundenanteile. Und da war halt direkt halt irgendwie AdSpend, keine Ahnung, wo der war, 3, 4, 5.000 Euro und dann halt 20.000 Umsatz oder
Nee,
10.000,
nee, nee, nee,
15.000.
warte. Das war nochmal anders. Mein Adspend war nicht bei 5000 Euro. Das muss ich jetzt nämlich, das kommt aber
Oder
gleich, wenn
2,
ich zu
3
meinen
oder so, ne?
Aha-Momenten komme. Da
Ja.
komme ich gleich dahin.
Ja,
Ja, nee, aber so,
safe.
ja, so ungefähr, ja.
Ja, Marketing-Effizienz hat eigentlich gepasst und dann haben wir auch relativ
Ja.
zügig aufgedreht. Lass uns da, es passt ja gerade super thematisch rein, lass uns direkt in den ersten Aha-Moment reingehen.
Ja.
Was war das jetzt in
Was
dem
ist denn mein erster?
Kontext?
Warte, ich hab mir hier Notizen gemacht, damit ich auch keinen vergesse. Ja, gut, wenn das jetzt gerade so schön passt, dann nehme ich doch direkt den Aha-Moment tatsächlich, weil es
Ja.
war so, ich habe, bevor ich dein Coaching oder euer Coaching gebucht habe, habe ich auch schon mal eine 3-monatige Social Media Masterclass gemacht, so hieß das. Das war jetzt auch nicht schlecht. Da habe ich einfach gelernt, wie man Ads aufsetzt und so weiter. Da weiß ich aber noch, und das werde ich einfach nie vergessen, wie ich da in meinem ersten Call saß und dann im zweiten, das war ja dann so mit vielen auf einmal, die alle irgendwelche Fragen stellen oder irgendwas erzählen oder so. Und ich dachte immer so, was reden die denn da? Reden die ernsthaft von 100 Euro am Tag? Am Tag, die ich ausgeben soll für Ads. Also das war für mich, ich habe vorher immer so einfach meine Instagram-Posts, die ich gemacht habe, habe ich, wie nennt man das denn, als bezahlte Werbung für maximal 20 Euro am Tag und fand es schon viel. So und dachte so, 100 Euro am Tag, das sind ja 3000 Euro im Monat. Und das war für mich so, und ich weiß auch noch, ja, und ich weiß auch noch, wie ich dann mich getraut habe, in diesem Live-Call mit irgendwie 8 anderen zu sagen, Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Ich wollte es noch mal wissen, wie ist denn das? Also wirklich, also so viel Geld für Werbung und so und ja, bla bla. Und dann war die einzige Reaktion, die mich damals auch wirklich enttäuscht hat, die war so, ja gut, also Mindset-Coaching kann ich jetzt hier nicht auch noch anbieten. Und dann dachte ich so, ja gut, okay, habe nichts mehr gesagt. Und habe aber witzigerweise dann irgendwann, dann war das nämlich Thema in deinem Podcast und da hast du irgendwas gesagt, das war so, glaube ich, das letzte Tröpfchen, wo ich so gedacht habe, okay, also der ist voll auf einer Wellenlänge, den kann ich buchen, weil du das halt so erklärt hast, dass ich das halt auch das erste Mal so ein bisschen gerafft habe, was ungefähr damit gemeint sein kann. Aber den großen Aha-Moment, den hatte ich dann erst, als wir es auch tatsächlich umgesetzt haben. Nämlich
Ja.
der Aha-Moment ist, um das jetzt einmal so auch in Worten zu sagen, dass die Ausgaben für Adspend eben keine Ausgaben sind, sondern dass es ein Invest ist. Also ich gebe 1 Euro her und kriege dafür 3 oder 4 oder 5 zurück, je nachdem, wie gut deine Performance ist von den Ads. Und das habe ich einfach vorher nicht kapiert. Und die Leute haben zwar immer gesagt, ja, das muss man dann für das, da muss sich so ein Schalter im Kopf umdrehen und so, ja. Also in der Theorie wusste ich das, aber ich habe es nicht gefühlt. Ich kann es nicht anders erklären. Ich habe es einfach nicht gefühlt, weil für mich war das trotzdem, ja gut, aber ich kann doch nicht 3 oder 5 oder 10.000 Euro im Monat für Werbung ausgeben. Aber es ist ja keine Ausgabe. Also es ist ja einfach nur, ja, es ist einfach ein Invest. Also ich, ja, keine Ahnung, kann es nicht anders erklären. Und das war der allergrößte Aha-Moment, den ich hatte oder den ich auch am wichtigsten fand, weil jetzt ist es mir tatsächlich, mir fällt es überhaupt nicht schwer, irgendwie 30.000 Euro im Monat, und das ist ja auch im Vergleich zu anderen noch super wenig, auszugeben, weil ich ja weiß, wenn ich dafür aber 100 oder 120 reinkriege, dann ist es ja, so what? Also so.
Ja, 100%.
Genau, 100%. Und jetzt gucke ich mal, ob das passt zu meinem. Ich habe nämlich auch den Aha-Moment gehabt, dass das passt nämlich dazu, glaube ich, dass man. Nee, warte, das ist kein Aha-Moment. Ich glaube, da komme ich zu später. Ich habe noch einen anderen Aha-Moment,
Okay.
und zwar, das ist auch ein gutes Thema, weil du mir gesagt hast, okay, also das war ja damals dann bei uns so, dass wir dann. Wir haben Anfang, nee, Mitte Oktober angefangen, haben wir gesagt, und dann ging es ja in den November rein, so, ne? Und es war
Ja.
ja bei mir so. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ich habe ja immer gedacht, ich bin eine Sommermarke und so, und habe dir auch gleich gesagt, ja, kannst du vergessen, wir werden im November nicht viel verkaufen, weil im November, ganz ehrlich, da kauft keiner ein Neonarmband, ne? Die haben alle die Ärmel unten, und gut, ich muss auch sagen, wir haben auch immer weiter uns, also mit dem Thema Fashion und so, da waren wir ganz am Anfang ja noch nicht so groß. Jetzt haben wir auch viel mehr Klamotten als vorher. Vorher waren es mehr die Armbänder, und ja, die hat man natürlich im Winter jetzt nicht so prominent da am Arm, so, aber. Trotzdem war es halt so, dass du gesagt hast, Quatsch, November, ich meine überhaupt das ganze Q4, das ist ja das, und das habe ich auch vorher in meiner Theorie gehört, dass dass E-Commerce immer 75% ihrer ganzen Umsätze in Q4 machen. Und ich denke mal so, nee, Q4 läuft gar nichts. Also da kann man, ne, so, das ist einfach so. Also zumindest natürlich bei mir, weil halt Sommerprodukte und so. Und ja, dann haben wir ja angefangen, Pläne zu machen. Okay, was machen wir? November, Singles Day Aktion und Black Week und so. Und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen, also ja, ich habe gedacht, okay, der weiß schon, was er tut, machen wir jetzt mal so. Aber auch das, ich habe es nicht richtig gefühlt, weil ich so dachte, oh, weiß nicht, wir sind ja irgendwie schon so eine coole Marke, die einfach so schöne Produkte und auch
Und so
gute
hochwertig.
Qualität und so.
Ja,
Ja, genau,
und
also
es
jetzt
gab,
nicht
ich kann mich auch noch dran
Luxussegment, aber
erinnern.
schon.
Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern, es gab auch irgendeine Person noch in deinem Umfeld, mit der du noch Kontakt hattest, wo du auch über das
Ja,
Thema
genau.
Aktion und Rabatte und sowas gesprochen hattest. Das heißt, da kam noch irgendwie ein Impuls rein, boah, überleg dir das gut, nicht, dass die Marke
Ja,
kaputt gemacht wird und so weiter. Ist ja auch
genau. Und
alles berechtigt, ja,
das habe
aber
ich
hat
halt,
dann doch
also
gut
genau, als sie das
funktioniert.
so gesagt hat, habe ich das auch so ein bisschen gefühlt und dachte so, ja, stimmt. Und dann weiß ich auch noch, dann habe ich
Ja.
dir eine Paniksprachnachricht drauf gesprochen und habe gesagt, warte, wir machen das doch nicht. Also nicht jetzt generell mit Black Week, da habe ich dann gedacht, nee, das machen wir jetzt schon. Aber ich hatte noch so ein bisschen so eine, ich hatte noch so mit angezogener Handbremse, weil ich irgendwie Angst hatte vor diesen Rabatten und so. Ich dachte so, das passt nicht zu unserer Marke. Irgendwie wollen wir doch cool und Lifestyle und auch ein bisschen teuer und weiß ich nicht, so ein bisschen so, man will es haben, aber es kann sich auch nicht jeder leisten und so. Und dann komme ich hier mit so Rabatten, ja, so. Und dann hast du gesagt, doch, glaubst du mir, das machen alle so. Und das ist auf jeden Fall der absolute Game Changer. Und ja, auch das musste ich dann auch feststellen, hast du recht gehabt. Das war der absolute Game Changer. Also sowohl natürlich diese ganzen Aktionen, die wir gemacht haben in Q4 mit Singles
Ja.
Day und vor allen Dingen der Black Week natürlich, was natürlich auch vor allen Dingen über Rabatte lief oder auch über so Aktionen wie kaufe ab 85 € und bekomme XY-Produkt gratis dazu. Und das ist halt abgegangen wie, keine Ahnung. Also das ist einfach so, also für mich jetzt, ne, so voll durch die Decke gegangen. Man kann
Absolut,
es,
100%.
eigentlich gar nicht in Zahlen sagen, weil es klingt fast schon asozial, weil ich es ja auch natürlich gerne vergleiche mit dem Vorjahr, ja. Also mal davon abgesehen, dass wir ja dann, also nachdem wir gestartet haben, auch schon der Oktober erstaunlich gut war, weil sonst ja immer, wie gesagt, um 80% die Umsätze stagniert sind. Diesmal war es dann im Oktober so, dass wir sogar uns verbessert haben zum September, was ja auch noch nie vorher da war. Und dann haben wir im November auch nochmal den Oktoberumsatz verfünffacht und das ist das, was ich ein bisschen asozial finde, im Vergleich zum Vorjahr ver-25-facht. Das ist natürlich so ein bisschen so, okay, traut man sich nicht zu sagen, soll jetzt auch gar nicht angeberisch klingen, aber es war einfach cool. Also es war einfach cool, weil ich es auch nicht gedacht hätte. Also ich
Ja.
dachte schon, ja, ich mache das Coaching und ja, wir verändern natürlich was und ja, es wird hoffentlich besser laufen. Das war ja natürlich der Grund für alles. Aber dass das so durch die Decke geht und dann eben auch dabei bleibt, weil das war natürlich ja dann auch so, dass ich dann dachte, okay, dann war der November rum. Dann dachte ich, ja gut, dann ist aber jetzt der November rum. Es ist keine Black Week mehr. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt will, na so, spätestens jetzt. Ja, und dann war aber Weihnachten und dann war Januar und trotzdem, und die Leute haben
Dann war
trotzdem
Januar, was
weitergekauft.
passiert im Januar?
Was passiert
Ja,
im
die
Januar?
Leute
Genau,
kaufen
da
trotzdem
ist
weiter.
weder Q4 noch
Ja.
Weihnachten. Also was ist da schon? Ja, aber ich kann dir sagen, was da ist.
Ja.
Da ist, dass die Leute sagen, so langsam habe ich wieder Bock auf Frühling. So
Ja.
Weihnachten ist rum, die schmeißen ihren Tannenbaum weg und haben natürlich Lust auf cooles Sweater mit mit einer coolen Neonpalme hinten drauf. Also, und das ist ja jetzt alles nur, ich rede jetzt von meinen Produkten, aber am Ende des Tages glaube ich halt, du kannst alles verkaufen. Du musst es nur richtig machen, du musst es gut machen. Ja, du
Ja,
musst die Leute für deine Sachen begeistern und mit gutem
absolut.
Handwerkszeug, sage ich mal, so, dass alles irgendwie safe ist und dann würde ich
Ja.
sagen, läuft das, kann es laufen, ja.
Würde ich auch sagen. Ich finde, meine Erfahrung sagt mir auf jeden Fall, dass es da gewisse Grenzen gibt, was Saisonalität angeht und auch generell natürlich
Ja.
Produkte. Aber bei dir, ganz ehrlich, mir war von Anfang an klar, als ich das erste Mal deine Zahlen, Adspend, Umsatz, Neukundenquote etc. gehört habe, war mir von Anfang an klar, das Ding wird durch die Decke gehen. Weil man es einfach, also wenn man so viele Shops gesehen hat, wie wir in den letzten Jahren, man sieht es halt einfach sofort, wenn man sich allein ein paar Zahlen anguckt.
Ach so,
Von
ja,
dem
okay. Ja
her.
gut, diesen Vergleich hatte ich nicht, aber ja, das ist
Ja,
natürlich schön zu
safe.
hören,
Da,
ja.
da, das ist ja auch, das ist ja dann auch die Magie, wenn man einfach mal jemand von außen irgendwie raufguckt,
Ja, richtig.
dass man einfach eine weitere Perspektive bekommt. Ich meine, ich kenne das von mir auch. Bei mir gibt es auch Situationen in meinem Alltag, wo ein Kommentar gesagt wird und bei mir irgendwie ein Lichtlein aufgeht. Ah ja, ganz schön dumm bin ich eigentlich gewesen.
Ja,
Ich denke, es kennt
genau.
jeder, der hier zuhört, ne? Aber das braucht man halt manchmal, wenn man sich
Ja.
sonst einfach mega im Wachstum irgendwie selbst im Wege steht. Aber was du gerade gesagt hast, alles echt mega cool. November dann knapp die 100k geknackt, 99,9k waren
ja,
irgendwie im Shop
mit
drin. Und seitdem hat es sich mit einem kleinen Drop natürlich dann irgendwie Dezember, Januar, Februar echt gut gehalten. März, April waren beide auch sechsstellig. Und das ist einfach richtig geil. Du hast ja, glaube ich, auch jetzt deine Designerin mit ins Boot geholt und fängst
genau,
jetzt an, auch Team
auch
und so weiter aufzubauen. Also es wird ja jetzt zu einem richtigen Unternehmen, kann man fast sagen, ne?
Ja, genau. Es ist noch komisch zu sagen. Also da bin ich irgendwie noch zu, weiß ich nicht. Es ist einfach irgendwie strange zu sagen, so, ich habe ein Unternehmen, aber es wird immer leichter. Geht mir immer leichter über die Lippen, weil klar, ja, die Zahlen sprechen ja für sich und natürlich ist da noch ganz viel Luft nach oben, aber ich bin mir auch total sicher, dass wir das schaffen jetzt mit Charisse an Bord. Also eben, wie gesagt, die war lange meine Designerin und ist jetzt auch mit dabei und ist auch nochmal so viel schöner, sich so austauschen zu können die ganze Zeit. Es macht einfach total viel Spaß und so, ja, und einfach so zu zweit und dann eben auch noch plus Mitarbeiter, die wir natürlich jetzt auch langsam aufbauen. Das ist, ja, richtig gut. Macht Spaß.
Ja, safe. Sehr gut. Genau. Kann ich zurückgeben. Mir macht es auf jeden Fall auch Spaß. Wenn die Marke cool ist, das Produkt cool ist, die Kunden happy sind und reinkommen, dann macht es Spaß. Dann lass uns mal zum nächsten Aha-Moment kommen. Du hattest ja gerade einen schon auf der Zunge. Willst du mit dem weitermachen?
Ach so, genau. Ja, ich weiß aber gar nicht so genau, ob das so ein richtiger Aha-Moment ist, aber das ist eher so eine Bestätigung für was ich mir schon vorher gedacht habe eigentlich. So, das ist das... dass es halt super, super wichtig ist, dass du an dem, was du machst, Spaß hast. Also ich kann mir zwar auch vorstellen, dass Leute E-Commerce irgendwas machen oder ein Label gründen oder so und es eher so aus rationalen Gründen heraus, weil sie wissen, okay, das Produkt kann funktionieren. Aber meiner Meinung nach oder zumindest bei mir funktioniert es halt so, dass ich mir sicher bin, dass es nicht so geklappt hätte, wenn ich das, was ich jetzt mache, wenn mir das nicht so viel Spaß machen würde und das einfach so meine absolute Leidenschaft ist, weil das ist auch so, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und würde sagen, so, ah, kannst du mir raten, jetzt heute ein Label zu gründen oder ne, was kannst du so dazu sagen, würde ich auch sagen, naja, geh mal kurz in dich, ob dir das wirklich zu 1000%, also das Thema, was du da halt hast, macht dir das Spaß oder nicht, weil ich würde sagen, es ist nur funktioniert, wenn es dir total Spaß macht, weil du so viel arbeiten musst, also und das ist halt, das ist dann nicht schlimm. In dem Moment, wo dir das Spaß macht, dann ist es überhaupt kein Problem, irgendwie 2 Jahre lang nur 5 Stunden in der Nacht zu schlafen oder weniger und dabei halt auch einfach mal gar kein Geld zu verdienen. So, das sind alles so Sachen. Ich glaube nicht, dass ich es durchgezogen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mir das nicht so einen Spaß machen würde, weil nur dadurch, das ist so quasi der Motor für alles, ne? Weil sonst wäre ich längst, hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Angst gekriegt, weil ich vergleiche das auch immer so mit einem Zug, also der irgendwie der fährt irgendwie an, du springst da so drauf, dann sitzt du da so als Zugführer da vorne, hast aber eigentlich gar keinen Führerschein gemacht, weil ich habe weder BWL studiert noch, weißt du, so. Und
ja,
aber irgendwie ist
Bild,
da,
ja,
das Ding wird auch immer schneller und es ist schon schnell genug, um abzuspringen, so, weil so ging es mir zwischendrin. Man kriegt natürlich Panik. Ich meine, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, oh, ich habe die ganze Zeit immer nur gedacht, läuft alles super, sondern natürlich habe ich zwischendrin auch mal eine schlaflose Nacht gehabt und habe so gedacht, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ne? Ich habe früher total gechillt Drehbücher geschrieben und dachte so, cool, hätte ich von überall aus machen können, ich hätte in Hawaii sitzen können, hätte ein Drehbuch schreiben können. Gut, vielleicht jetzt nicht so mit meinem Kind, aber ne, ganz theoretisch vom Job her schon. Und jetzt sitze ich hier und habe irgendwie das Lager voll mit Sachen oder auch nicht voll, aber gut. und weiß ich nicht, so das Risiko wird ja auch immer größer und du kannst einfach nicht von diesem Zug abspringen. Du kannst, klar, du könntest jetzt die Notbremse ziehen, ist aber irgendwie auch blöd, weil du hast ja schon total viel investiert, Zeit, Geld, keine Ahnung. Ja, oder du bleibst einfach drauf sitzen und während das Ding fährt, lernst du halt, wie man es fährt. So, und dafür habe ich mich ja dann entschieden. Und das kannst du halt meiner Meinung nach nur, wenn du Spaß an der Sache hast. So, kann ich nicht anders sagen. Und das ist für mich auch nochmal so ein Learning, was ich zwar eigentlich vorher schon wusste, aber einfach nochmal so, ich würde es jetzt nicht als Learning, vielleicht eher als Bestätigung, dass es so ist. Und wenn dir es halt Spaß macht, bin ich auch der Meinung, dann schafft man eigentlich fast alles. Also ich glaube auch, so ein bisschen so wie, du kannst auch einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen, würde ich jetzt behaupten, dass man eigentlich alles verkaufen könnte, wenn man es nur möchte, wenn man davon überzeugt ist und dann den Ehrgeiz dadurch halt auch hat und den Motor und den Antrieb es auch einfach zu machen. Ich meine, natürlich brauchst du auch noch so ein paar andere Aspekte, wie du musst es natürlich immer so ein bisschen besser machen als die anderen. Du musst versuchen, irgendwie einzigartig zu sein oder einigermaßen einzigartig. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wir erfinden alle das Rad nicht neu. Das war natürlich auch bei mir nicht so. Ich meine, weißt du, so 2024 eine Fashion Brand zu gründen, da denkt man auch so, braucht man uns jetzt noch? So,
ja.
Aber ja.
Stellt man sich besser also, nicht die Frage, ja.
Stellt man sich nicht oder man denkt so, doch, eigentlich schon, aber man muss halt die Gründe, ja. Warum braucht man uns denn so? Und dann muss man halt natürlich im besten Fall die Gründe nicht suchen, sondern man hat sie schon und macht die halt einfach klar und deutlich und schon läuft's. So, das klingt ja. Gerade so einfach, so will ich es eigentlich gar nicht darstellen, weil es ist natürlich sauharte Arbeit, aber ja, wenn es dann läuft und wenn dann macht es einfach so viel Spaß und dann denkt man, dann wirst du halt auch belohnt. Ne? Das ist einfach nur erstmal die ersten 2 Jahre, würde ich sagen. Ich fand es ganz schön hart. Ja. Und ich hätte es, wie gesagt, wahrscheinlich aufgegeben, wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hätte. So, insofern.
Ja.
Leute, sucht euch was Spaß macht.
Safe. Ich finde das einen wichtigen Punkt. Also ich glaube, es ist erstmal ein bisschen typabhängig. Wenn ich funktioniere zum Beispiel so, wenn ich ein Ziel habe, egal ob ich mir das jetzt selbst gesetzt habe oder wenn das irgendwie von extern kommt, dann kann ich das durchziehen. So, und dann ist mir auch egal, wenn es mal keinen Spaß macht. Aber ich bin 100% bei dir, wenn man was langfristig machen möchte, und das ist ja auch das Ziel, was du auch von Anfang an verfolgt hast, was wir auch verfolgen mit dem, was wir tun, wenn man langfristig über mehrere Jahre an einer Sache irgendwie dranbleiben und wirklich einen geilen Job machen möchte und dabei nicht ausbrennen will, so, das ist ja auch nochmal wichtig, dass es einem persönlich auch gut geht bei der ganzen Sache, auch wenn es viel ist, dann muss es Spaß machen, dann muss man irgendwie den Sinn auch an der Sache sehen, weil ansonsten brennt es halt aus und irgendwann läuft gar nichts mehr und dann fährt der Zug halt gegen die Wand. Da hat halt niemand was davon.
Genau.
Ja, safe. Aber ich finde das auch ein sehr schönes Bild mit dem Zug. Man springt so rauf, er wird ganz schnell. Ich meine, diesen Moment hatte jeder schon im E-Commerce, wo es mal so Klick gemacht hat, dass dann so, weil dann kann es ja auch super schnell nach oben gehen. Bei euch auch gesehen so. Und dann fühlt man sich auch überfordert.
Total.
Aber das ist ja auch irgendwie das Geile am E-Commerce.
Das ist das Geile, genau. Aber es ist ja meistens auch genau dieser Moment, wo du noch keine Mitarbeiter hast. Also zumindest jetzt war es in meinem Fall so. Gerade so dieser Moment, so eigentlich bist du immer noch ganz allein und hast aber plötzlich du musst irgendwie 12.000 Sachen gleichzeitig jonglieren und weißt genau, wenn ich jetzt, also ich habe jetzt, also ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Symbolen arbeiten, ne? Aber wenn ich jetzt einen Ball fallen lasse, dann funktioniert das alles nicht mehr. Oder halt, was weiß ich, Karten aus. Ich ziehe eine Karte raus, das ganze Ding bricht zusammen. So, und das ist halt, und das ist dann halt eine Phase, da musst du dann einfach durch. So. Und da hat es mir persönlich halt eben auch geholfen, dich jetzt zum Beispiel an meiner Seite zu haben und auch zu wissen, okay, das geht jedem so. Also das ist ganz normal und da muss man durch. Und wenn man das dann aber diese Schwelle halt geschafft hat, ich meine, es ist wahrscheinlich nie so, dass man sich jetzt dass man sich zurücklehnen kann, die Füße hochlegen oder ich werde nie so sein, weil, ne, so, dafür ist mein Antrieb auch zu stark. Aber zumindest, ja, genau. du weißt, was ich sagen will. Ich hoffe, alle wissen, was ich sagen will. Genau.
Ich finde das so eine Wellenbewegung optimalerweise.
Ja,
so, weil,
so ist es
also
auch.
Am Ende des Tages, du bist ja gezwungen zu wachsen. Wenn du nicht wächst, dann schrumpfst du.
Genau.
Und das Tempo ist eigentlich optimal, wenn du immer wieder zeitweise Momente hast, wo so eine leichte Überforderung drin ist, die du jetzt gerade überschrieben hast. So, und dann kannst du aber auch wieder investieren, Unterstützung reinholen, Dinge nachziehen etc. Dann wird es wieder entspannt. Dann denkst du dir so, puh, gerade noch gerade so, noch
dann
hinbekommen.
Kommt die nächste
geht,
Phase.
Geht wieder Vollgas,
ja,
Vollgas
natürlich.
Davon. Das ist eigentlich die
genau
optimale.
So wird es auch sein, ist mir auch klar, aber jetzt erstmal habe ich so für mich das Gefühl, jetzt ist gerade so vielleicht so die erste Hürde, also aber ich bin mir auch sicher, die nächste kommt, insofern, ja.
Ja, die erste, ganz ehrlich, die erste Million ist die schwierigste, so, weil du einfach noch gar keinen Plan hast, ob das überhaupt funktioniert, was man sich irgendwie vorgenommen hat.
Genau.
Es ist einfach super schwer, dieses Momentum mal aufzubauen, von dem her, da finde ich schon, also dieses Gefühl, was du jetzt gerade hast, das wird auf jeden Fall da bleiben, die Probleme werden einfach anders werden.
Die werden anders
ganz
werden,
ehrlich, das kennt jeder, der hier zuhört, ich kenne das auch. Wenn du halt nicht an dem Punkt bist, dass du halt Sicherheit hast, dass finanziell alles läuft und du hast halt so einen Panikmodus die ganze Zeit irgendwie da, ist halt übelstes Scheißgefühl und das hört irgendwann auf jeden Fall auf.
Ja,
so, und dann kommen halt andere Probleme auf einen zu.
Ich lasse mich überraschen, ich will sie gar nicht wissen jetzt.
Ja, aber ich meine, das ist ja alles nichts, was man nicht meistern kann, wo halt jeder auch hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die du auch gesagt hast, die ich auf jeden Fall auch hier nochmal betonen kann. Die Probleme, die man hat, die fühlen sich immer sehr, sehr groß an. Aber seid euch bewusst, die Probleme haben tausende Leute da draußen auch. Die haben die alle die meisten haben sie irgendwie gemeistert bekommen. Es gibt einfach Sicherheit in solchen Zeiten. Sehr gut. Also Spaß bei der Sache ist mir auf jeden Fall auch wichtig. Ich könnte auf jeden Fall auch nicht jeden Tag in Calls sitzen mit Kunden, die mir auf den Sack gehen, weil das könnte ich vielleicht ein paar Monate machen, aber nicht über mehrere Jahre. Von dem her freue ich mich, dass ich Kunden wie dich habe, Dagmar.
Ja, so ist recht.
Sehr gut. Dann hatten wir noch ein paar Punkte, die du anders machen würdest heute, wenn du nochmal starten würdest wenn du jetzt nochmal zurückdenkst. Was sind die Tipps, die du noch für die anderen mit dabei hast?
Also es gibt so ein paar Tipps. Ein Tipp ist auch anschließend an diesem ganzen Thema Q4, Black Week und so, das ist, dass man genug Ware im Lager haben sollte. Das ist was ich total unterschätzt habe, weil das ist so wahnsinnig ärgerlich, wenn man dann viel Geld in Ads investiert und viel Zeit und Energie und dann plötzlich merkt, okay, aber mir reicht die Ware einfach nicht. Ich meine, das ist vielleicht ein Tipp, der auch nicht wirklich einer ist, weil ich denke, das passiert einem einmal. Wobei, nee, stimmt so auch nicht, weil mir ist es auch danach immer weiter passiert. Also, dass man da relativ, also mein Tipp ist, dass man da relativ schnell eine Struktur reinkriegt, dass einem das eben nicht mehr passieren kann, durch was auch immer, ob man es durch irgendwelche Programme, Tools oder whatever, so, dass einen jemand daran erinnert, wie auch immer, aber dass man einfach frühzeitig die Sachen bestellt und auch genug dann da hat, weil es gibt einfach nichts Ärgerliches, also man weiß, die Kunden würden kaufen, können aber nicht, weil das Lager ist leer, so, das ist uns halt eben passiert, dann, wobei ich da mich sehr nicht schuldig gefühlt habe, weil ich dachte, ja gut, konnte ich ja nicht wissen, dass das so durch die Decke geht in Q4. Klar, du hast es mir gesagt, aber da war es natürlich auch schon zu spät, weil ich dann gar nicht mehr die Zeit hatte, alles zu bestellen. Aber das wird natürlich dieses Jahr anders sein. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf, einfach die Lager bis zur Decke voll zu haben und zu sagen, so, jetzt kann es losgehen. Das ist so ein Tipp. Und was ich noch für einen Tipp habe, ist, dass, wobei das jetzt auch vielleicht, ich denke, das ist auf jeden Fall was bei jedem anders ist. Bei mir ist das jetzt so oder bei uns ist das so, dass wir jetzt festgestellt haben, dass es keine gute Idee war, unser Lager oder unseren Versand auszulagern, also dadurch dann auch das Lager. Das haben wir gemacht. Und vielleicht ist es auch so, dass es mir dann zwischenzeitlich ein bisschen Zeit verschafft hat, weil natürlich war ich erstmal total erleichtert, dass ich die Sachen nicht mehr selbst verschicken musste. Hat mir dadurch natürlich ein bisschen Zeit halt freigeschaufelt. Aber jetzt so nach ein paar Monaten, muss ich sagen, würde ich es jetzt, es kommt aber total aufs Produkt an, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Es gibt mit Sicherheit auch Produkte, die kann man super über einen Fulfillment-Dienstleister verschicken lassen, weil, ja, packst das Ding ein, schickst es weg, fertig. Aber ich sag
keine
mal so
Retouren.
Jetzt, ja, keine, nicht so viel Retouren eben, aber so als Fashion-Brand und auch gerade so, was wir sind, so eine Love-Brand, glaube ich, ist es nicht so gut, das zu machen, beziehungsweise ich würde es nicht nochmal machen oder auch, beziehungsweise wir sind jetzt dabei, das Lager wieder reinzuholen und den Versand selbst zu machen, weil es einfach so viele Momente gibt, wo ich hier sitze und denke, ich könnte ausrasten, dass ich diese Kontrolle nicht habe, dass ich jetzt nichts machen kann, weil, also A, es passieren natürlich Fehler in so einem Lager. Die passieren natürlich dann auch bei anderen Produkten, ist mir auch klar. Aber gerade bei uns ist es so ärgerlich, weil wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, Dinge mit reinzulegen, wenn irgendwie, oder weiß ich, sei es bei Problemen. Also wir hatten jetzt wirklich schon öfter den Fall, dass wir gemerkt haben, oh, wir haben irgendwas falsch gelabelt oder es wurde irgendwie was falsch eingepackt oder so. Das kann, wie gesagt, natürlich jedem passieren. Aber dass ich dann nicht die Möglichkeit habe, ins Lager zu gehen und die Sachen schnell rauszuholen und umzulabeln, das macht mich richtig fertig, weil ich bin halt auch so ein Kontrollfreak. Ich finde es ganz, ganz schlimm, das dann nicht machen zu können. Das ist so das eine. Aber das, was ich jetzt meinte eigentlich mit, weil wir eine Love-Brand sind, passt irgendwie nicht. Das ist, weil wir bei so vielen Sachen dann so ausgebremst sind, weil wir Ideen haben, die wir gerne umsetzen würden, können wir aber nicht, weil das Lager halt woanders ist, beziehungsweise von externen Menschen gemacht wird. Einfach mal was dazulegen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Dass man sagt, okay, irgendwie der hat jetzt irgendwie, da weiß ich nicht, wir haben vergessen, das zu verschicken oder warum auch immer, wir hatten einen Überverkauf und haben deswegen, können wir es erst 2 Wochen später rausschicken, dass man da einfach noch ein Armband dazulegt oder dass man sagt spontan, hey, wir machen nächste Woche eine Aktion, dass man da noch einen Flyer mit reinlegt oder solche Sachen oder das ist die 10. Bestellung vom Kunden, jetzt kriegt er noch ein Goodie da mit rein. Ich glaube, das sind alles so Sachen, die das Ganze noch viel erfolgreicher machen würden und auch eben so diese Zeit, die es immer braucht, bis die Sachen dann im Lager sind, bis sie das dann eingelagert haben. Also mir persönlich ist das zu steif und zu unflexibel dadurch. So. Wenn man jetzt aber, was weiß ich, zum Beispiel ein Produkt nur verkauft und einfach das dann 100.000 Mal da in diesem Lager liegen hat und die kriegen Bestellungen rein, schicken es dann weg, ich glaube, dann ist es kein Problem. Aber Jetzt in unserem Fall würde ich es so nicht mehr machen. Ist aber auch gut, die Erfahrung gemacht zu haben, weil sonst würde ich wahrscheinlich immer denken, oh, wir müssen irgendwann mal das Lager auslagern, weil grundsätzlich bin ich ein Freund davon, Dinge auszulagern und einfach diesen, dass sie nicht selbst am Bein zu haben, sage ich mal, weil ne, das ist ja jeder Mitarbeiter, den du hast, ist natürlich, kostet dich Nerven und keine Ahnung, bedeutet nochmal einen Zusatzstress. Aber im Fall von Fulfillment, ja, würde ich es jetzt anders machen. Kann man vielleicht auch nicht unbedingt als Tipp sehen, weil das ist natürlich eine Geschmackssache auch so ein bisschen. Ne? Ich will es nur einmal dazu sagen, so dass man da wirklich nochmal drüber nachdenkt, ist es denn so sinnvoll, im jeweiligen Fall es auszulagern oder eher nicht. So.
Ja, wichtiges Thema. Also ich meine, da steht ja jeder früher oder später an dem Punkt, das zu überlegen. Ich meine, bei euch auf jeden Fall, ich kann mich drin erinnern, ich habe häufig auf dich eingeredet und gesagt, nein, Dagmar, lass es, sprich lieber vielleicht mal mit einem anderen Logistikdienstleister oder bist du ja mittlerweile einfach selbst sehr straight und klar und sagst, nee, es macht für euch am meisten Sinn, das irgendwie in-house zu holen. Es passt natürlich aber auch für eure Produkte super, weil wenn man jetzt allein mal guckt, was die Retouren, Aufbereitung etc. kostet bei einem Fulfiller, da kommt natürlich echt viel zusammen und bei Fashion hast du halt einfach die Retouren mit drin.
Ja. Genau, und wenn ich mir jetzt die ganze Zeit überlege, dass wenn wir jetzt unseren Umsatz, keine Ahnung, verdoppeln, verfünffachen, wie auch immer, ehrlich gesagt verdoppeln und verfünffachen sich ja auch die Kosten fürs Fulfillment und dann sind wir bei so einem hohen Betrag, dass ich denke, davon kann ich mir ja 15, das ist übertrieben, aber ich bin mir sicher, dass wir am Ende sogar auch noch Geld sparen, plus wir haben diese zusätzliche Flexibilität und das ist für mich dann das wert, dass man dadurch dafür ein bisschen mehr Stress hat, klar. Aber es ist auf jeden Fall wert.
Also plus, und das ist jetzt schon der perfekte Übergang zum nächsten Punkt, man hat super die Möglichkeit, Content auch aufzunehmen, wenn man ein eigenes Lager hat.
Ja, stimmt. Das hatte ich ja ganz vergessen.
Das bringt uns zum nächsten Thema.
Ja.
Das war ja auch ein Learning bei dir, ne?
Ja, genau. Also mein verhasstes, also so eine Hassliebe. Also es ist das ist eigentlich bei meinen Learnings steht ganz oben. Es ist mir aber trotzdem so ein bisschen verhasst, weil ich es irgendwie immer noch nicht richtig umgesetzt habe. Also mein wichtigstes Learning oder das, was ich den Leuten wirklich am allermeisten mitgeben kann, ist, dass sie versuchen sollen, sich als Gründer direkt von Tag 1 vor der Kamera zu zeigen. Also wirklich bei Social Media sich hinstellen, in die Kamera reinreden, sich zeigen, keine Scheu haben. Ich meine, am Anfang sind das irgendwie 3 Leute, die einem dazu gucken. Im besten Fall die Oma, die beste Freundin und die Schwester so und vielleicht noch 3 andere Hanseln. Und ich meine, das ist ja dann auch schon so, oh und so. Und jetzt ist halt einfach so, ich habe das einfach nicht gemacht, weil ich da, gebe ich zu, auch nicht so Lust drauf habe oder hatte.
Ja, ist auch eine Hürde da, ist ja auch absolut verständlich.
Ist eine Hürde, ganz klar. Ja, manche sind ja dafür geboren, die kommen direkt und sagen, na, so hier bin ich. Aber ich war jetzt nie so der Typ, der jetzt Lust hatte, sich direkt so dahinzustellen, sagen, hier bin ich, lalala. Aber ich glaube halt, es ist ganz klar, es wird halt immer schwerer. Ne? Jetzt habe ich halt irgendwie 25.000 Follower und denke mir so, oh mein Gott, jetzt mich dahinzustellen. Und ich weiß, alle 25.000 sagen so, oh, da ist sie, Oma. Hört man dich auch mal so. Das ist natürlich viel schwerer. Die Hürde ist ja, die wird ja immer größer, ja. Und ich glaube halt, wenn man es von Anfang an macht, ist es ja gar nicht schlimm, weil ich glaube, das dauert vielleicht 1-2 Wochen und dann ist es ja sowieso schon, dann fühlt sich es eigentlich schon normal an. Und irgendwann ist es so, ey, dann fehlt dann wahrscheinlich sogar was, wenn man es nicht machen kann. Und das ist natürlich 1000-mal besser, als direkt von Anfang an zu machen. So ist jetzt so mein Tipp, ja. Also ich habe die Chance verpasst. Ja. Warum der Tipp an alle anderen macht es besser? Weil ich glaube, es einfach so viel bringt. Also ich bin mir so sicher, ich sehe es ja auch bei anderen Marken, wo ich dann in die Facebook Library reingehe und gucke, so was machen die denn so für Werbung? Und ich merke so, oh, warte mal, die machen gar keine Werbung, also zumindest nicht bei Meta. Ich denke mir so, das kann ja nicht sein. Aber ich glaube einfach, die haben einfach schon so viel Werbung dadurch, dass sie sich selber zeigen, coole Personen sind und einfach dadurch schon so viel Werbung machen und die ist halt einfach mal kostenlos, ne? Und das ist halt das, was mich dazu ärgert, weil ich denke, meine Güte, aber ja gut, man kann nicht immer alles richtig machen.
Absolut. Ja. Aber wichtiger Punkt, also wir haben so eine Handvoll Kunden, die richtig stark organisch auch am Start sind, schon immer und da wirklich schon 1-2 Jahre echt richtig krass was aufbauen. Und da ist so eine Power dahinter, das ist wirklich der Wahnsinn. Voll. Ich musste immer an Vivian denken von Bags and Pieces, diese DIY-Lederhandtaschen. Als wir das Bewertungstool im Shop integriert haben, wurde mit einem Gewinnspiel, was über die Insta-Story einfach nur gepusht wurde, wurden innerhalb von einer Woche 500 Bewertungen mit Bild reingeholt. ein unfassbarer, riesen UGC-Content, der darüber generiert wurde.
Umsonst.
Also da ist echt, safe. Ja. Das ist so eine Power dahinter. Also wenn man das nicht eingekauft hätte, das hätte so viel Zeit und so viel Geld gekostet.
Na klar.
Ja, das ist schon echt crazy. Und auch in den Ads funktioniert es ja mega gut häufig. Ne? Also nicht immer natürlich.
Ja, stimmt.
Aber auch da können solche Gründer-Ads richtig krass funktionieren. Ja, schönes Learning. Aber ich finde, du bist auf einem guten Weg, Dagmar. Es wird immer mehr, wie du es in der Story teilst.
Es macht auf jeden Fall schon noch Spaß, die Story anzugucken. Ja, genau. Safe. Aber es wird noch besser.
Wie du sagst, es ist ein Prozess.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess. Genau.
Ja, absolut. Aber sehr, sehr wichtiges Learning.
Ja, ich habe noch einen letzten Punkt, den ich vielleicht auch noch mitgeben kann, obwohl auch das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe nur auch das Learning gemacht, dass ich bin ein sehr, wie soll man sagen, impulsiver Mensch. Und das ist so, dass ich manchmal so eine Impulskontrollstörung habe, kann man es vielleicht so nennen. Das klingt jetzt so krass, ne? Aber es ist so. Also ich kann mich ziemlich schnell, es hört sich heftig an, ich bin kein Psycho, aber ich kann mich ziemlich schnell aufregen. So, ne? Und das ist ja so, wenn man E-Commerce macht, hat man ja die Kunden, die einem, wie du vorhin gesagt hast, Kunden, die einem auf den Sack gehen, die haben natürlich auch
immer vom dümmsten Nutzer ausgehen, ne?
Ja, so. Und da haben wir natürlich auch welche, natürlich nicht so viele, die meisten unserer Kunden sind cool, sind saunett und haben eben die Good Vibes schon in sich. Aber es gibt natürlich auch die anderen. Und normalerweise, und wahrscheinlich habe ich es auch bei der ersten unfreundlichen E-Mail so gemacht, habe ich erstmal zurückgeschossen, weil ich so dachte, so kannst mich mal, weil mein Impuls ist, wenn mir hier jemand so dumm kommt, dass ich dann am liebsten sagen würde, und du brauchst sowieso meine Produkte schon mal gar nicht kaufen, weil die sind ja nur für Leute, die cool sind und die positiv sind und nicht so negativ so. Was natürlich totaler Quatsch ist. Also so, und was ich einfach gelernt habe, ist, aber das geht jetzt nur an die Leute da draußen, die eben auch eine kleine Impulskontrollstörung haben, dass man da einfach, ja, man muss da einfach schlauer sein und drüber stehen. Und ich mache das jetzt mittlerweile so, also beziehungsweise mittlerweile funktioniert es auch, dass ich es innerhalb von 10 Minuten schon kann. Am Anfang habe ich es so gemacht, ich habe einfach eine Nacht drüber geschlafen, dann war meine Wut auch immer total schnell verraucht, weil das ist bei mir auch so. Ich bin sauwütend innerhalb von einer Sekunde, aber es geht auch ganz schnell wieder vorbei. Und dann erst die Mail zurückschreiben. Und was ich halt gemerkt habe, und das ist so schön zu sehen, dass auch, also egal, wir sind einfach super freundlich. Und die meisten sind ja selbst super freundlich, ne? Das kann ich auch gar nicht anders sagen. Aber es gibt eben die Arschlöcher da draußen, die einfach denken, sie müssten, weil man innerhalb von 5 Minuten nicht antwortet oder weil der DHL-Mann vergessen hat, die Karte in den Briefkasten zu werfen. Und ich auch denke so, was können wir dafür? Aber ja gut, auch das, da sind wir natürlich schuld und so weiter. Aber egal, was es ist, wenn du da einfach positiv und freundlich drauf reagierst, das ist so schön zu sehen, weil manchmal kommt dann nichts zurück, aber dann ist es auch eine Genugtuung, weil ich weiß, habe ich eine schlechte Bewertung abgebremst und B, bin ich mir auch ganz sicher, dass diejenige so klein mit Hut jetzt vor ihrem Computer sitzt und denkt, ach so, ja, okay, und sich einfach ein bisschen schämt, das ist auch schon schön, aber, und das ist doch, was meistens passiert, auch die Leute, die einfach erstmal motzen, hatten vielleicht auch einfach nur einen schlechten Tag, wenn man dann einfach freundlich zurückschreibt, was da dann zurückkommt, ist einfach so schön zu sehen, also so diese Überraschung bei den Leuten und auch so dieses, boah, was habt ihr denn für einen tollen Kundenservice? Noch nie so einen tollen Kundenservice gesehen und ihr macht das total super, weiter so, bei euch kaufe ich jetzt immer ein und so. Man denkt so, oh Gott, also wirklich, wie man so einen Arschloch-Kunden, ich nenne jetzt mal extra provokativ so, plötzlich zu einem super positiven, der auch sagt, tut mir total leid, ich hatte einen schlechten Tag, ich habe einfach blöd geschrieben, es tut mir total leid und vielen Dank für eure saunette Antwort. Und da, so als es das erste Mal passiert ist, dachte ich so, ach guck, was das auslösen kann.
Da geht einem das Herz auf, ne?
Das Herz auf und es ist einfach so, love kills hate, es ist immer so und das ist einfach so schön zu sehen, dass ich sagen kann, das kann ich nur jedem ans Herz legen, egal ob Love Brand oder nicht. Es passt natürlich auch zu Kiss My Neon, wir sind so und das wollen wir natürlich auch widerspiegeln. Aber es würde auch zu jedem anderen gut passen, freundlich zu sein und lieb zu sein.
100%. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die es lebenswert machen.
So nämlich, genau.
Guck mal, das ist doch der perfekte Abschluss, Dagmar. War mega nice, mit dir zu sprechen hier im Podcast. Ich hoffe, dass du auch Spaß hattest. Und ich bin dir 100%ig sicher, dass hier einige gute Punkte auch dabei waren für die Leute, die zugehört haben. Und wer jetzt Bock hat auf richtig coole Kleidung und Accessoires im Neon-Style, für den verlinke ich auf jeden Fall mal euren Online-Shop in den Shownotes. Oder wenn ihr mal gucken wollt, wie der Online-Shop so aussieht. Und Dagmar, wo erreicht man dich, wenn man dich persönlich erreichen möchte?
In Köln. Man kann hier vorbeikommen, in unserem schönen Büro.
Ach so.
Und demnächst auch in unserem tollen Lager, was wir, nein, wir haben es noch nicht, aber genau. Nein, wir sitzen in Köln. Man kann mich entweder, oder man schreibt mir über Instagram eine Nachricht. Ja, oder am besten kommt man hier vorbei. Ich habe auch schon ganz viele Kunden, die hier persönlich vorbeikommen und immer ganz begeistert sind, dass sie Geil. Hier so einfach vorbeischneiden dürfen. Wir haben ja keinen Laden, keinen Shop, aber ja. Also keinen richtigen Shop. Wir haben natürlich einen Online-Shop, ne? Da erreicht man mich auch. Aber ja, man kann jederzeit hier vorbeikommen, wenn man zufällig gekommen ist.
Ja. Mega. Dagmar, vielen Dank für deine Zeit und auch weiter gute dir. Zusammenarbeit. Und ja. Wir hören uns dann die Tage, würde ich sagen.
Genau.
Bis dahin. Ciao, ciao.